geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung der Sendereihe Geborgte Zukunft auf Radio Frei. Im Studio begrüßen euch heute
Hermine
und Uwe. Thema ist heute die 22. UN-Klimakonferenz der UNFCCC, der Rahmenkonvention der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. Die Konferenz fand vom 7. bis 18. November in Marrakesch in Marokko statt. Ziel und selbstgesteckter Auftrag der Teilnehmenden war vor allem, die praktische Umsetzung des Klimavertrages von Paris voranzubringen. Deshalb schauen wir zu Beginn noch einmal in den Vertrag von Paris. Als Gast im Studio haben wir dann Sebastian Perdelwitz vom Verein Ich Global. Er war mit einer Gruppe junger Menschen im letzten Jahr in Paris vor Ort und wird darüber berichten. Zu den Resultaten der Klimakonferenz in Marrakesch hat Radio Korax aus Halle ein Interview mit dem Umweltökonom Professor Dr. Raimund Schwarze geführt. Dieses haben wir für diese Sendung übernommen. Und zum Abschluss sprechen wir mit Tazio Müller, der ebenfalls in Marokko war und einen kritischen Blick auf die Ergebnisse wirft. Bevor es losgeht, jedoch noch etwas Musik. Unser Thema ist heute die Klimakonferenz von Marrakesch. Aber was müssen wir denn eigentlich über das Klimaabkommen von Paris noch wissen?
Ja, letztes Jahr im Dezember 2015 kamen 195 Staaten und die EU in Paris zusammen, um ein Klimaabkommen zu beschließen. Ziel des Abkommens ist es, Treibhausgasemissionen verbindlich zu vermeiden und zu reduzieren, um den Klimawandel aufzuhalten. Konkret die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad oder am besten sogar auf nur 1,5 Grad zu begrenzen.
Da war 2016 ja doch ein Jahr der traurigen Rekorde. Es wurden die höchsten Temperaturen gemessen, die Gletscher sind geschmolzen wie noch nie und das Meereis an den Polen ist trotz Winteranfang schon kräftig abgetaut.
Ja, richtig. Derzeit ist der globale Durchschnitt der Temperatur schon bei 1,1 Grad über dem vorindustriellen Wert. Das heißt, es fehlen nur noch wenige Zehntel Gradstellen vom angepeilten Klimaziel, den alle Staaten überhaupt einhalten wollen, um die unvorhersehbaren und gefährlichen Konsequenzen des Klimawandels zu verhindern.
Dann werden wir wohl das Ziel von 1,5 Grad Anstieg gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter kräftig verfehlen, wenn wir weiter Treibhausgase wie CO2 oder Methan emittieren, also ausstoßen wie bislang.
Naja, es zeigt sich, dass das Klimaabkommen noch nicht die Kraft hat, den Klimawandel tatsächlich aufzuhalten. Aber der politische Wille zu handeln ist deutlich zu sehen gewesen. Denn das Abkommen trat am 4. November 2016, also ein Jahr nach der Klimakonferenz, und bereits 4 Jahre früher als ursprünglich angedacht in Kraft, weil nämlich genug Staaten es bereits auf nationaler Ebene ratifiziert haben. Der politische Wille scheint da zu sein.
Ja, nun ist der politische Wille also vorhanden, aber es braucht ja doch ein wenig mehr als nur einfach ein Abkommen zu unterzeichnen, sondern die Staaten müssen auch Klimaschutzpläne auf den Weg bringen. Da ist ja in manchen schon was passiert, aber da fehlt es doch noch an manchen Stellen.
Ja, im Rahmen der Klimakonferenz wurde auf jeden Fall beschlossen, dass jeder Staat freiwillig gesetzte Emissionsreduktionsziele beschließt. Allerdings, wenn alle Staaten diese Ziele tatsächlich umsetzen, wird die Erde trotzdem um mindestens 2,7 Grad wärmer. Deswegen ist es vor allem wichtig, dass diese ganzen nationalen Klimaschutzmaßnahmen alle 5 Jahre neu angepasst werden, sodass dann möglichst zunehmend schärfere Vorgaben festgelegt werden können.
Aber das wurde doch, soweit ich weiß, auch beschlossen.
Richtig. Ein weiteres Problem ist aber, dass, obwohl es dann diese Klimaschutzpläne von vielen ganzen Ländern gibt, dass dann immer noch nicht automatisch auch die Klimaziele erreicht werden, weil sie ja nicht unbedingt eingehalten werden. Zum Beispiel ist der deutsche Klimaschutzplan 2050 sehr umstritten. Denn mit diesem Plan wird Deutschland das für 2020 gesetzte Emissionsziel verfehlen. Und es fehlt ein klares Konzept zum Kohleausstieg.
Okay, also so ein Vertrag ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber immerhin, normalerweise rechnen die Politikerinnen und Politiker ja damit, dass so eine Ratifizierung, also dass es genügend Staaten unterzeichnen mit bis zu 5 Jahren, ja. Und es ist eben jetzt schon im November in Kraft getreten, nämlich 30 Tage, nachdem mindestens 55 Staaten, die zudem mindestens 55% der Emissionen verursachen, die Ratifizierung abgeschlossen haben. Ja? So sind es mittlerweile, also mit Stand vom 17. November, schon 111 Staaten, die das Abkommen ratifiziert haben. Jetzt ist die Frage dann die Umsetzung. Und ich glaube, das ist ja auch Thema in Marrakesch gewesen, also ganz konkrete Sachen dann anzugehen und zu beschließen, um die Vereinbarung von Paris in Umsetzung zu bringen. Im Studio begrüßen wir nun Sebastian Pertelwitz vom Verein Ich Global aus Erfurt. Hallo Sebastian.
Hallo und danke für die Einladung.
Ich Global, das war für mich im ersten Moment ein etwas verwirrender Name. Kannst du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern den Verein vielleicht kurz vorstellen und sagen, wer ihr seid und was ihr so macht?
Die Idee zur Vereinsgründung ist irgendwann mal entstanden, um eine Plattform zu haben, um Projekte zu machen. Und Ich Global, das bezieht sich darauf, den eigenen Kontext, also den eigenen Lebensalltag so zu gestalten, dass man die globalisierte Welt immer mitdenkt.
Jetzt warst du im letzten Herbst mit einer Gruppe von jungen Leuten aus Thüringen in Paris, als dort die Klimaverhandlungen gelaufen sind. Was waren das so für Leute? Aus welchem Zusammenhang kommen die?
Also unser Ansatz war diese Klimakonferenz, die ja eine internationale Konferenz ist, auf die kommunale Ebene runterzubrechen. Und da haben wir uns mit 3 Akteuren zusammengefunden. Das war also unser Verein, Ich Global, das Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt und die Naturfreunde-Jugend aus Thüringen. Und wir waren das ganze Jahr 2015 in Thüringen unterwegs, um mit Jugendlichen in Jugendclubs ins Gespräch zu kommen zum Thema Klima. Ja, da haben wir Workshops gemacht, uns erstmal dem Thema genähert und als Abschluss dann immer versucht, die Brücke in den eigenen Lebensalltag, in die eigene Kommune zu schlagen. Und da sind dann in Stützerbach, wo wir zum Beispiel waren, sind wir beim Thema Mobilität gelandet. Was heißt eigentlich so eine internationale Konferenz mit uns hier vor Ort zu tun zum Thema Klima? Und dann waren wir ganz schnell bei dem Punkt, okay, die Kommune musste kürzen, der ÖPNV ist weggefallen. Was wäre eine gute Forderung an den, ich weiß nicht, dort ist das, glaube ich, ein Landrat. Was wäre da eine gute Forderung? Und das wäre einfach die Wiedereinführung oder das sich stark machen für den ÖPNV vor Ort.
Aber was hatte das jetzt mit Paris zu tun? Also ihr seid ja dann letztendlich nach Paris gefahren. Wie habt ihr diese Forderungen dann nach Paris getragen?
Genau, also das ist so gelaufen, dass wir das ganze Jahr über in Thüringen rumgetingelt sind mit Jugendlichen, Workshops und Forderungen aufgestellt haben in der Kommune Und haben uns dann natürlich auch umgesehen, was gibt es denn eigentlich für Best-Practice-Beispiele, und haben dann für die deutsche Delegation in Paris einen Präsentekorb zusammengestellt. Da war dann so ein Windrad drin als Symbol für die Erfurter Energiegenossenschaft. Da war Honig drin aus lokaler Herstellung und so ein paar Produkte, Obstnatur, was es so gibt. Und das war, wie gesagt, alles in Vorbereitung zur Konferenz, die ja dann im November, Dezember sind wir dann mit einem kleinen Bus nach Paris gefahren und haben vor Ort an den Sachen teilgenommen, die da so stattfanden. Und das war für die vor allem jüngeren Jugendlichen, die mitgefahren sind, schon ziemlich spannend zu sehen, wie ist das vor Ort in so einer Riesenstadt wie Paris dann eigentlich. Ne? Man hat auf der einen Seite so eine Hochglanzkonferenz mit weltweiten Delegierten und man braucht eine Akkreditierung und es gibt da diesen Messestand und auf der anderen Seite eben lokale Organisation von unten und dann eben dann diese Aktion auf der Straße. Ich glaube, das Bild, was am meisten durch die Presse gegangen ist, war der Arc de Triomphe. Da hatte Greenpeace-Aktivisten eine Farbe, gelbe Farbe auf die Fahrbahn verteilt und es ergab dann durch diese ganzen Fahrzeuge, die diesen riesen Kreisverkehr umfahren, eine Riesensonne. Inhaltlich war für die meisten am spannendsten, auch für mich persönlich, der Auftritt von Nora Klein. Das ist ja so eine der führenden Klimaaktivisten. Ja, und die hat da so ein paar pfiffige Statements gebracht.
Das Ergebnis von Paris war und ist ja ein globales Klimaabkommen. Welche Auswirkungen hat es denn auf Thüringen, auf unser Leben hier?
Gute Frage. Es fanden meines Wissens zumindest zwei Veranstaltungen letztes Jahr statt, wo sich unser Thüringer Landtag und auch die Staatskanzlei mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Ich glaube, der Ministerpräsident ist da relativ nah dran, zumindest besucht er die Veranstaltung, das ist schon mal viel wert. Ja, und an dem Land liegt es meines Wissens, da irgendwelche Richtlinien zu formulieren, die dann auch Kommunen wieder runterbrechen müssen. Und dann sind wir bei unserem Nahraum der Kommune. Und das ist dann das, was wir als Verbund Naturfreunde, Jugendwerk und ich global in Erfurt gemacht haben. Wir haben uns dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt Erfurt vorgeknöpft und haben mal ganz konkret geschaut, welche Aspekte in dieser Vorformulierung, die es da gibt, könnten oder müssten umformuliert werden, dass sie ja kohärent zu dem Klimaabkommen von Paris sind.
Begleitet ihr das dann auch weiter jetzt, nachdem ihr das so in Paris erlebt habt, bleibt ihr da weiter dran oder was passiert da jetzt?
Ich verfolge zumindest das, was bei diesem Vorentwurf des integrierten Stadtentwicklungskonzepts geändert wird. Also das war ja ein Beteiligungsprozess für die gesamte Stadt, da haben sich relativ viele Menschen Initiativen eingebracht. In Erfurt sind ja auch relativ viele Initiativen beim Thema Nachhaltigkeit und Klima aktiv und ich bin gespannt, wie dieses 10-seitige Dokument sich geändert hat, wenn dann das Amt für Stadtentwicklung diese ganzen Eingaben und Anmerkungen eingearbeitet hat.
Nun ist ja im nächsten Jahr wieder eine Klimakonferenz, die wird dann in Deutschland stattfinden, wenn auch unter der Schirmherrschaft der Fidschi-Inseln, aber da die nicht alle der Delegierten aufnehmen können, wird es in Bonn sein. Habt ihr da schon was geplant, vielleicht wieder dabei zu sein, hinzufahren, Aktionen zu machen?
Bis jetzt ist noch nichts geplant. Ich glaube, die politischen Jugendverbände, die sind strategisch jetzt erstmal in Vorbereitung der Bundestagswahlkampagne. Und sobald die rum ist, sollte man sich dann auch schnellstmöglich auch auf Bonn konzentrieren.
Okay, dann schauen wir mal, wie da dran geblieben wird. Vielen Dank erstmal und wir sehen und hören uns vielleicht nochmal.
Bye.
Radio Korax aus Halle hat ein Interview mit dem Umweltökonomen Professor Dr. Raimund Schwarze geführt. Er war mit dabei bei der Klimakonferenz in Marrakesch.
Mit welchen Erwartungen sind Sie denn eigentlich zu einem Klimagipfel gefahren, der inzwischen schon der 22. ist?
Nun, die Erwartungen waren jetzt nicht so groß. Trotzdem gab es natürlich eine große Überraschung, mit der ich gar nicht gerechnet hatte. Und wir alle nicht, möchte ich sagen. Die Wahl des Donald Trump war natürlich nicht einkalkuliert in meine Erwartung. Und das jetzt erstmal zu verkraften und zu bearbeiten in so einem internationalen Kontext, das war schon auch eine Herausforderung für die Verhandler hier vor Ort.
Ja, denn mit Donald Trump ist jemand der zukünftige Präsident der USA, der zu einer großen Gruppe von politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen in den USA gehören, die ja Stein und Bein behaupten, es gäbe diese menschlich gemachte Klimaerwärmung überhaupt nicht. Wenn wir schon damit eingestiegen sind, wie hat denn dieses Wahlergebnis die Veranstaltung in Marrakesch geprägt?
Ja, es hat deutlich einen Schatten drüber geworfen. Ich möchte sagen, die ganze erste Woche war davon überschattet. Und ich möchte auch sagen, es war ganz persönlich eine der niederdrückendsten Erfahrungen. Jedenfalls für die jungen Verhandler hier war es sicher die niederdrückendste Erfahrung. Für mich jetzt etwas erfahreneren an dieser Stelle. Es erinnert mich sehr an die Wahl von Bush und kurz nach dem Angriff auf die zwei Türme in New York, also am 11. September, da gab es auch schon mal so eine Bedrückungslage und ich denke, die wiederholt sich in diesem Sinne und sie hat sich wiederholt und sie hat auch natürlich die ganze erste Woche die ganzen Verhandlungen bestimmt. Man macht, was man dann macht. Wenn man depressiv ist, soll man sich in die Routine begeben. Das haben die Verhandler dann getan und haben routinemäßig abgehandelt, was zu tun war. Es war, wie gesagt, erwartungsgemäß nicht so viel. Letztes Jahr das große Fest von Paris ging es dieses Jahr eher um das Klein-Klein der Umsetzung und darin hat man sich dann auch nach einer Woche besonnen, wieder ranzugehen und hat es geschafft.
Na, was hat man denn dann geschafft? Was sind denn so die für Sie wesentlichen Ergebnisse dieses Treffens?
Naja, also wie gesagt, die Erwartungen waren nicht sehr hoch, denn das war vorab klar. Keiner hatte auch in dem Umfang damit gerechnet, dass jetzt schon das Paris-Abkommen ratifiziert ist. Das war jedenfalls nicht sicher. Und die Vorbereitung war relativ schleppend im letzten Jahr. Die konzentrierte sich immer nur darauf, dass die Länder jetzt auch das durch ihre Parlamente bringen. Das ist dann gut gelungen und dann hat man sich den Sachen zugewendet. Aber viele Dinge lagen nicht in einer ausgearbeiteten Form vor. Früher, Sie erinnern sich aus anderen Berichten für Radio Korax, waren ja immer die großen Dokumente, die schwollen dann an und wurden immer dicker. Mhm. Und dann musste man sie am Ende wieder zusammendampfen auf einen Beschluss. Das war hier gar nicht so. Also hier sind im Ergebnis, haben wir, glaube ich, einen Stapel von 32 Beschlüssen, sage ich jetzt mal. Vielleicht sind sogar mehr, die aber nicht ein Paket bilden. Das einzige wirkliche Dokument dieser Veranstaltung ist die Marrakesch-Erklärung, die eigentlich sowas ist wie ein offener Brief an Donald Trump der Weltgemeinschaft. Über die einzelnen Punkte, die hier verhandelt wurden, ist jetzt nicht so fürchterlich spannend. Ich sag mal, in der Sache geht es darum jetzt, dass man berichten soll, wie man den Fortschritt dann dokumentiert, dass es einheitlich ist, dass man sieht, wie kann man dem anderen dann überhaupt über die Schulter gucken, wenn es soweit ist. In 2018 soll es ja erst passieren. Braucht man Geld dafür, damit so ein Berichtssystem aufgebaut ist? Wie viel Geld braucht man dafür? Und aus welchem Topf soll es kommen? Also so eine Detailfragen der Umsetzung. Nichts Spektakuläres, möchte ich sagen. Aber im Kern war sozusagen das ein Gipfel der Bewältigung des Trump-Traumas.
Da sind wir eigentlich mit Donald Trump auch bei einer Person, die ein bisschen für das steht, was vielleicht ein Grundkonflikt bei den Verhandlungen über ja sowas wie ökologische Einflussnahme auf ein Wirtschaftssystem, das weltumspannend ist, meint, nämlich eine Regulierung, die ja so liberalen, wirtschaftsliberalen oder auch gern neoliberal genannten Abläufen und Verhältnissen diametral gegenübersteht. Ne? Also Regulierung in das, was so Wirtschaft blockiert, das ist jetzt nicht unbedingt gern gesehen und vielleicht einer der springenden Punkte, wie man sowas machen kann. Und das, da, als ich darüber nachgedacht habe, kam mir in den Sinn, wie widersprüchlich auch diese Idee ist angesichts der Aufträge an Nationalstaaten oder Abkommen zwischen Nationalstaaten, die allerdings dann eben vielleicht nur Orte sind, in denen international agierende Konzerne handeln. Wie ist denn dieser Widerspruch? Wie stellt er sich da oder welche Rolle spielt er?
Ja, also ich sehe das so. Wir sind ja eigentlich nicht etwa durch die freien Märkte jetzt in die Klimakrise reingetrieben worden. Jedenfalls ist das nicht mein Eindruck. Wir haben eher diesen Sachverhalt, dass das Kernthema, um das es ja geht, nämlich der Umbau von fossilen Brennstoffen in Erneuerbare, eigentlich im Grunde sich automatisch vollziehen würde, wenn er nicht fortwährend, möchte ich sagen, durch Subventionen am Festhalten am Alten gestoppt würde. Also wir erleben ja im Grunde seit der letzten Jahrhundertwende, also seit dem 19. Jahrhundert, eine ganz gemächliche Dekarbonisierung. Sie ist sehr langsam, sie ist sicher nicht so schnell, wie es nötig ist, angesichts dessen, was wir zu bewältigen haben. Aber es geschieht automatisch durch technische Entwicklung. Das Öl war halt günstiger und viel besser verarbeitbar als die Kohle. Dann das Öl wurde knapp, das Gas erwies sich als noch spektakulär besser und flexibler. Und im Zuge dessen haben wir uns so peu à peu aus der Kohle schon rausbewegt. Von den anderen Brennstoffen bewegen wir uns auch immer mehr peu à peu raus. Und wenn das nicht gebremst würde durch massive Subventionen, aber auch ökologische Subventionen wie fürs Fracking, dann würden wir da einfach rauswachsen. Es ist letztlich Steinzeittechnik, an der da festgehalten wird. Und Trump, wenn er nur marktliberal wäre, was er leider nicht ist, sondern er ist letztlich jemand eingebunden auch in wirtschaftliche Interessen, so wie es auch schon Bush war, dann würde das sich eigentlich relativ von selber lösen. Hier sahen immer die Signale und gerade zuletzt, dass die Wirtschaft eigentlich schon auf einem ganz anderen Pfad ist und sagt, also die Kohle nennt man Stranded Asset, also Vermögen, die im Grunde im Verharren in einem Zustand der Entwertung, also machen Sie sich mal klar, in den letzten wenigen Jahren, also vier, glaube ich, sind die vier größten Kohleunternehmen der USA 99% im Wert gefallen. Keiner will mehr Kohleaktien in den USA kaufen. Wenn man das jetzt nicht massiv wieder stützt durch Subventionen und kostenlose Landvergabe und riesigen Pipeline-Bau für jetzt Gaspipeline aus Alaska, dann wird das sich letztlich selber erledigen. Also ich bin da etwas optimistischer, was den Markt angeht, bin eher pessimistisch, was die Politik angeht, die sich offenbar nicht von den Fängen der alten Lobbys lösen kann.
Was ja interessant ist, dass sozusagen, wenn Sie sagen, dass die Industrie sehr viel flexibler auf die Veränderungen reagieren könnte und das auch wollte, welche Lobby meinen Sie denn dann an der Stelle? Also wahrscheinlich die der Energiekonzerne, aber warum gibt es das denn? Warum reagieren die nicht zusammen auf das, was die eigentlich ja bestimmten Wirtschaftsinteressen möchten?
Also ich bin dann etwas optimistischer. Ich sehe es noch immer, obwohl ich natürlich jetzt auch erschüttert bin durch das, was passiert ist und denke, dass wir da doch schon mal deutlich zurückgeworfen werden. Aber hier im letzten Jahr gab es ja riesige Ankündigungen von Umschichtung von Investitionsportfolios, auch auf dem Finanzmarkt. Also große Finanzkapitalien wurden umgeschichtet, Pensionsfonds, Zuckerberg, Bezos, also all die Zukunftsindustrien haben im Grunde klar auf Erneuerbare gesetzt und sind ja hier auch aufgetreten. Sie sind übrigens auch hier schön sichtbar geworden, aber mal ganz anders, nämlich mal nicht immer nur mit den großen amerikanischen Namen, sondern auch mit den Namen aus Indien oder auch aus Marokko. Ich habe mich eben gewundert, wie sehr auch hier in Marokko schon die Industrie umgeschichtet wurde. Aber Sie erinnern sich an Paris, da waren eigentlich die großen Akteure Gates und andere ja ganz ausgesprochen dafür. Wie es gelingen konnte, dass eine Regierung gewählt wurde, die an diesen mächtigen Zukunftsindustrien vorbei agieren kann, ja, das wirft auch für mich manche Frage auf. Aber zunächst mal sozusagen sehe ich schon, dass es passiert. Und dieser Prozess, der wird auch weiter passieren. Er wird jetzt sicher eben deutlich ausgebremst, aber nicht so sehr durch neoliberale Kräfte, sondern durch, aus meiner Sicht, durch Klientelpolitik. Und so war es schon bei Bush, so wird es auch bei Trump, muss ich befürchten.
Jetzt haben Sie, und das ist ja angesichts dieser Entwicklung mit der Präsidentschaftswahl nur ganz natürlich und vor allen Dingen auch mit der wirtschaftlichen und Verschmutzungsbedeutung der USA in diesem Hinsicht, wenn wir über CO2-Verschmutzung nachdenken, ganz klar die USA im Fokus. Nun gibt es allerdings riesige Nationen im Sinne von großen Ländern, vielen Einwohnern und auch starken Industriestaaten wie China oder die auch immer stärker werdenden, Sie haben es gerade gesagt, indische Firmen, ne, Indien und andere Länder. Welche Rolle haben diese großen Player denn im Rahmen des Gipfels und des Überlegens gespielt?
Gut, die sind wichtig, sehr wichtig. China ist heute der weltgrößte Emittent, weit vor den USA, muss ich jetzt sagen. Auch pro Kopf jetzt deutlich höher als zum Beispiel Europa. Insofern sind das jetzt wichtige Länder, von denen wir reden. Gut, hier gab es die Spekulation und Frau Hendricks, unsere Umweltministerin, hat sich auch nochmal angeheizt, dass es womöglich eine neue Achse Peking und Berlin geben wird. Ich bin da jetzt nicht so optimistisch, dass das so einfach geht. Also Deutschland ist da doch ganz eindeutig in der EU gebunden und die EU gerade in einem ziemlich schwachen Zustand. Zudem muss ich sagen, es ist vielleicht auch von ihr eher so gemeint gewesen und nur in der Presse so aufgenommen worden. Aber sie meinte im Prinzip wohl eher eine Stärkung der technischen und ja auch gewissermaßen wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China. Im Moment ist China in einer sehr wichtigen Rolle und das gilt in nächster Stufe auch für Indien, denn das ist der schlafende Gigant, so ähnlich wie es China noch vor 10 Jahren war. Da entscheidet sich die Zukunft des Planeten und deshalb muss unser Augenmerk auch stärker in Richtung Indien und China gehen. China selbst hat sich jedenfalls klar geäußert, es kann nicht die Führungsrolle der USA übernehmen. Das hat der hiesige Vertreter nochmal nachdrücklich erklärt, als die Verhandlung eigentlich schon vorbei war, dass diese Erwartung an China jedenfalls nicht von China erfüllt werden kann. Und wenn, dann nur im Sinne so einer großen Weltgemeinschaftsalternative zu einer Führung unter den USA.
Sie haben jetzt Deutschland ins Spiel gebracht mit dem Versuch der Einflussnahme auf vielleicht die Umweltpolitik, die Emissionspolitik in China. Wie sieht denn das mit der Umsetzung von Klimazielen in Deutschland selber aus und welche Rolle spielt das dann auf so einer Konferenz wie dem UN-Klimagipfel?
Ja, das fand ich jetzt wieder sehr lehrreich nochmal, also Innensicht und Außensicht. Also wir haben alle erlebt, wie problematisch und umstritten der Klimaschutzplan 2050 in Deutschland ist. Ich glaube, da wurde jedenfalls in Deutschland zuletzt in der Presse, in der Innensicht kein gutes Haar dran gelassen. Dann habe ich hier erlebt, wie positiv umgekehrt das von außen gesehen wird, dass Deutschland überhaupt einen Klimaschutzplan sich vorgenommen hat. Natürlich ist das etwas, was erstmal, wenn es beginnt, viel Kontroversen aufwerft und nicht gleich Lösungen produziert. Das wurde hier aber ganz gelassen gesehen, denn hier haben nur 3 Länder, die jetzt in der Verantwortung stehen, Klimaschutzpläne über die lange Zeit vorgelegt. Mexiko, USA und Deutschland. Alle anderen Länder stehen da also im Grunde noch relativ blank oder nur mit Ankündigungen hier. Insofern hilft es manchmal ein bisschen, den Rahmen zu ändern. Wie auf dieser Skala steht Deutschland gut da, aber es ist auch klar, jeder, der aus Deutschland kommt oder der das in Deutschland miterlebt hat, weiß, hier muss nachgearbeitet werden. Das Dokument ist ja in sich widersprüchlich und hat viele Angeln und Fußnoten, die eigentlich darauf deuten, dass da bis 2018 noch drüber gestritten wird in Deutschland.
Ja, denn auch hier ist ja der Einfluss der Lobbygruppen nicht gerade gering, wenn wir betrachten, dass selbst Braunkohle wieder abgebaut wird oder immer noch abgebaut wird in manchen Gegenden, dann ist das sicherlich ziemlich widersprüchlich zu dem, was man eigentlich vorhat, nämlich die CO2-Emissionen niedriger zu senken oder wenigstens niedriger zu halten. Und da sind wir aber, glaube ich, bei einem wesentlichen Problem dieser Klimaschutzabkommen. Es handelt sich ja um freiwillige Vereinbarungen. Das heißt also, es gibt keinerlei Sanktionen, die Länder dazu nötigen könnten, bestimmte Maßnahmen umzusetzen. Ist das Ganze dann nicht vielleicht so ein bisschen sowas wie so ein zahnloser Tiger, diese Treffen und Verträge?
In gewisser Weise, ich stöhne ja, gebe ich Ihnen absolut recht. Wir werden das jetzt, glaube ich, schmerzhaft erleben am Fall der USA. Es wird ja spekuliert, dass die neue Regierung austreten könnte, weil Herr Trump das im Wahlkampf angekündigt hat. Ich sage mal voraus, wenn er weise ist, tut er gar nichts. Er ist eben durch nichts gezwungen, in diesem Vertragswerk etwas zu tun, denn es gibt keine Sanktionen. Also sie sind ja noch schwächer, als sie im Kyoto-Protokoll waren. Wenn er also einfach nur die ganzen Umsetzungsmaßnahmen schleifen lässt, dann wird da nichts passieren. Und da zeigt sich natürlich, dass das in diesem Sinne jedenfalls ein zahnloser Tiger ist, wenn es darum geht, Einzelstaaten jetzt zu zwingen. Aber Sie sehen auch umgekehrt, wie es gedacht ist und funktioniert. Die Weltgemeinschaft sieht das. Sie schaut darauf und sie verabschiedet eine Deklaration, jetzt die Marrakesch-Deklaration, die, wie gesagt, eigentlich ein offener Brief an Herrn Trump ist. Wir sehen dich, du tust nichts, du bist hier sozusagen der Bösewicht im Spiel. Ohne dass Sanktionen erfolgen können, gibt es dann eben ein, wie es heißt, Naming und Shaming, und man benennt es und man macht deutlich, dass das nicht die Haltung der überwiegenden oder der Weltgemeinschaft als Ganzes ist. Mehr geht aber leider hier nicht. Entsprechend zahnlos ist es natürlich. Das erwarte ich ja auch, dass wir jetzt in den nächsten Jahren in den USA doch leider ein Rollback vieler Maßnahmen, die noch unter der Obama-Administration beschlossen wurden, erwarten müssen. Ich habe es mal hier schnell überschlägig zusammengezählt. Das sind über 2,5 Gigatonnen an Kohlendioxid, die uns da mehr verursacht werden durch die kommende Administration, wenn sie nur nichts anderes tut, als nichts zu tun. Und das kann die Weltgemeinschaft nicht auffangen, Deutschland selber schon gar nicht. Wir selber haben ja unter 1 Gigatonne überhaupt nur an Ausstoß. Das heißt, wenn wir auf null sofort zurückfahren würden, heute keine einzige Emission in Treibhausgasen mehr hätten, wären wir nicht in der Lage, einfach nur eine schleppende oder keine fehlende Umsetzung in den USA zu kompensieren. Das macht ein bisschen traurig und erzeugt manchmal auch einen Seufzer.
Am Telefon bei Radio Korax aus Halle war der Umweltökonom Professor Dr. Raimund Schwarze. We'll be right back.
Am Telefon begrüßen wir Tazio Müller, den Referent für Klimagerechtigkeit und Energiedemokratie bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo, Tazio Müller.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Du warst ja in Marrakesch vor Ort. Hast du dort an den offiziellen Verhandlungen auch teilgenommen?
Also ich habe die erste Woche an den Verhandlungen teilgenommen. Die haben als Rosa-Luxemburg-Stiftung beide Wochen, also ein Klimagipfel dauert immer 2 Wochen lang, an den Verhandlungen teilgenommen und uns vor allem zum Thema Finanzierung von Klimafolgeschäden versucht, in die Verhandlungen reinzuzecken. Meine eigene Rolle bei solchen Klimagipfeln ist ja tendenziell eher, so ein bisschen auf der Bewegungsseite zu sein. Also meine Erfahrung mit den Gipfeln ist eher, dass ich draußen vor den Toren stehe und sage, wie schlecht es ist, was da alles nicht passiert. Also war ich teilweise drin, teilweise draußen.
Ja, wer sitzt denn da sonst an den offiziellen Verhandlungstischen mit dabei?
Naja, zuallererst mal natürlich die Regierungen der Welt. Ich glaube, es sind irgendwie 195 Teilnehmerstaaten bei der UN-Klimarahmenkonvention. Und dann sitzt da noch, ich sage jetzt mal, die sogenannte Zivilgesellschaft. Die Klimagipfel haben im Vergleich zu vielen anderen Global Governance-Prozessen relativ große Mitsprachemöglichkeiten für die Zivilgesellschaft eingeräumt. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass Zivilgesellschaft jetzt nicht lauter kuschelige grüne Nichtregierungsorganisationen bedeutet, sondern 70-80% eigentlich Unternehmen sind. Also man hat dann so einen Klimagipfel, der in einem großen Gipfelgelände stattfindet. Dann gibt es da die offiziellen Verhandlungsräume und daneben sieht eigentlich aus wie so eine große Unternehmensmesse, wo lauter Unternehmen, die sagen, wir sind jetzt die Green Economy, die grüne Marktwirtschaft, ihre Stände aufbauen. Mein Lieblingsstand war Nuclear for the Climate, also Atomkraft für das Klima. Also wer da teilnimmt, sind Regierungen, ein paar Nichtregierungsorganisationen und gigantische kapitalistische Lobbystrukturen.
Abgesehen von der Lobby, was wurde konkret verhandelt und welche Ergebnisse sind in Marrakesch herausgekommen?
Ich beantworte die zweite Frage mal zuerst. Eigentlich gar keine. Es war von Anfang an klar, dass da die großen Fragen zur Emissionsreduktion nicht wirklich auf den Tisch liegen würden. Man hat vor allem nochmal das Paris Agreement affirmiert, also den Klimavertrag, der letztes Jahr beim Klimagipfel in Paris unterzeichnet wurde. Und in Paris hatte sich die Weltgemeinschaft ja darauf geeinigt, die globale Erwärmung auf unter 2 Grad und möglicherweise, wenn es geht, auch unter 1,5 Grad zu begrenzen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Nur wurde in diesem Paris Agreement wurden keinerlei Mechanismen reingeschrieben, mit denen man dieses hochambitionierte Ziel erreichen könnte. Der Gipfel in Marrakesch sollte eigentlich Schritte nach vorne formulieren, wie man dieses Ziel konkret umsetzen könnte. Da gibt es immer 2 Elemente davon. Also Klimapolitik besteht aus 2 großen Politikfeldern. Das eine nennt sich Mitigation, da geht es um Emissionsreduktion. Aber der Klimawandel ist kein Phänomen, was irgendwie in der Zukunft liegt, sondern das passiert jetzt schon und der betrifft vor allem die Menschen, die Schwächsten, Marginalisiertesten auf der Welt, die, weil sie am wenigsten ökonomische Ressourcen haben, am wenigsten dazu beigetragen haben, das Problem zu verursachen und weil sie so wenige Ressourcen haben, auch am wenigsten die Möglichkeit haben, sich vor den Folgen zu schützen. Folgen könnten Überschwemmungen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Ernteausfälle und Landflucht sein. Und das öffnet das zweite Politikfeld in der Klimapolitik, nämlich Adaptation, Anpassung an den Klimawandel, der jetzt schon geschieht und dafür muss Geld auf den Tisch gelegt werden. Also was ganz konkret heißt, wenn zum Beispiel irgendwo in Nigeria oder in Bangladesch Ländereien überflutet werden und Leute da keine Landwirtschaft mehr betreiben können, dann müssten die ja natürlich eigentlich kompensiert werden dafür. Denn es sind ja wir im globalen Norden, die den Klimawandel historisch verursacht haben. Und jetzt sind es Leute im globalen Süden, die den nicht verursacht haben, die unter den Effekten unserer ökonomischen Praktiken leiden. Das heißt, einerseits müssten massive Emissionsreduktionen an den Start gebracht werden und andererseits müssten enorme Geldsummen auf den Tisch gelegt werden, um die Leute im globalen Süden, die jetzt schon unter dem Klimawandel leiden, dafür zu kompensieren, was wir an Umwelt- und Klimaschäden verursacht haben. Weder in dem einen Feld noch in dem anderen Feld ist in Marrakesch irgendwas substanziell nach vorne gegangen. Die 2 zentralen Outputs, also konkreten Resultate der Konferenz waren erstens die Marrakesch Declaration, in der einfach nochmal affirmiert wurde, wie toll Paris war. Da steht eigentlich drin, wenn man das Ding liest, Paris war super, da haben wir uns auf voll tolle Ziele geeinigt und das war voll super, dass wir uns auf diese tollen Ziele geeinigt haben. Mehr steht da nicht drin. Liegen neue Geldsummen auf dem Tisch? Nein. Wurden neue Emissionsreduktionen beschlossen? Nein. Das heißt, zusammengefasst, in Marrakesch ist eigentlich nichts passiert. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum ist das denn so? Warum geht es denn nicht nach vorne in der Klimapolitik? Und der Grund ist ein ziemlich einfacher. Die Aktivitäten, die den Klimawandel produzieren, sind auch die, die das Wirtschaftswachstum vorantreiben. Ob es das Verbrennen von Kohle ist, wo Deutschland Weltmeister ist, also Deutschland ist Braunkohle-Weltmeister, wir verbrennen mehr Braunkohle in Deutschland als in irgendeinem anderen Land der Welt. Man müsste das Kohle, die Kohleverbrennung runterfahren, man müsste die Autoproduktion runterfahren, man müsste aus der industriellen Landwirtschaft aussteigen. Das ist natürlich etwas, was kaum eine Politikerin, kaum ein Politiker zu Hause verkaufen will. Deswegen kann die Klimapolitik, so wie sie momentan dasteht, eigentlich gar nicht funktionieren, weil sie, wenn sie effektiv wäre, in einem direkten Widerspruch zur kapitalistischen Wachstumswirtschaft stünde.
Nun fand ja gleichzeitig auch ein Alternativgipfel statt. Ist dort denn vielleicht das zur Sprache gekommen, was du gerade gesagt hast, und warst du vielleicht auch dort?
Ich habe ja vorhin gesagt, dass meine Aktivitäten bei diesen Klimagipfeln traditionell eher auf der Bewegungsseite stattfinden. Neben meinem Job bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung bin ich ja auch seit Jahren in der Klimagerechtigkeits- und Antikohlebewegung sehr aktiv. Und bei diesem Alternativgipfel kamen all diese Fragen durchaus auf den Tisch. Das Problem ist natürlich, dass wir uns als Bewegungen ja immer wieder treffen und uns zusammensetzen und sagen, dieses und jenes ist das, was eigentlich notwendig wäre. Wir sagen dann, es müsste ein Moratorium auf die weitere Förderung von fossilen Brennstoffen geben. Die Länder des globalen Nordens müssen ambitionierte Kohle- und Öl- und Gasausstiegsdaten vorlegen. Der globale Norden müsste die ökologische Schuld, die er gegenüber dem globalen Süden hat, anerkennen und dafür Reparationen leisten. Das sind alles richtige Forderungen und die wurden auf dem Alternativgipfel auch wieder affirmiert. Aber die Bewegungen, die diese Prozesse vorantreiben müssen, wir sehen es ja in Deutschland, es gäbe keinen Atomausstieg, wenn es keine Anti-Atom-Bewegung gäbe, Und wir würden auch nicht über den Kohleausstieg diskutieren, wie wir das jetzt tun, wenn es nicht in den letzten Jahren eine dynamisch wachsende und starke Anti-Kohle-Bewegung gegeben hätte. Siehe die Aktionen von Ende Gelände 2015 und 2016, die Klimacamps, die Menschenketten und so weiter. Diese Bewegungen, die on the ground gegen die Aktivitäten kämpfen, die den Klimawandel verursachen, also die waren nicht sehr zahlreich in Marrakesch vertreten. Viele in den sozialen Bewegungen haben halt das berechtigte Gefühl, dass diese Gipfel, die sind halt so ein bisschen schwarze Veranstaltungen. Ich habe es vorhin Autosuggestionsprozess genannt. Es gibt eine globale Klima- und Klimagerechtigkeitsbewegung und die ist an verschiedenen Punkten auch sehr stark, aber die globalen Klimagipfel sind bisher nicht unbedingt der Ort gewesen, wo Bewegungen ihre Stärke entfalten können. Bewegungen entfalten ihre Stärke oft eben eher on the ground in den konkreten Kämpfen gegen extraktivistische Projekte, gegen industrielle Landwirtschaft und anderes. Ein Beispiel dafür ist der Kampf gegen die Dakota Access Pipeline. Das ist momentan eine sehr dynamische, starke Bewegung, die es geschafft hat, einen politischen Stopp, also einen erstmal temporären Stopp, dieses Pipeline-Projekt herbeizuführen. Ohne diese Pipelines können die Schiefergasvorkommen, die durch Fracking aus dem Boden geholt werden sollen, nicht vorangetrieben werden. Das ist ein ganz konkretes Projekt, wo man sagen kann, da kämpft eine Bewegung dafür, dass fossile Brennstoffe im Boden gelassen werden. Ende Gelände war auch nicht wirklich in Marrakesch vertreten. Also ein oder zwei von uns, die bei Ende Gelände dabei waren, waren auch in Marrakesch, aber nicht in der Funktion. Also damit ich nicht in dasselbe Problem reinfalle wie die Klimagipfel, nämlich so eine Art Autosuggestionsprozess zu betreiben und zu sagen, ja klar, die Bewegungen waren stark in Marrakesch, muss ich ehrlich sagen, der Klimagipfel in Marrakesch war ein bisschen pointless und der Alternativgipfel war jetzt auch nicht gerade die dynamischste Veranstaltung, weil die dynamischen, kraftvollen Bewegungen, die für Klimagerechtigkeit kämpfen, in den letzten Jahren immer wieder feststellen mussten, dass man zwar bei den Klimagipfeln präsent sein kann, aber da wirklich für effektive politische Veränderungen kämpfen, hat sich noch nicht so richtig als effektive Strategie erwiesen.
Was müssten denn deiner Meinung nach die sozialen Bewegungen oder die Klimagerechtigkeitsbewegungen denn machen? Oder wo und zu welchen Anlässen müssten die denn aktiv werden?
Naja, ich mache mal folgenden Dreh. Am 8. November, am Dienstag, wurde Donald Trump gewählt. Also am Mittwoch, dem Morgen des 9. wachten wir in Marrakesch auf. Standen plötzlich vor einer Situation, wo die ganzen Verhandlungen, die da laufen, möglicherweise einfach total hinfällig sind, weil natürlich der Ausstieg der US-Regierung aus der Klimadiplomatie diesen klimadiplomatischen Prozess eigentlich null und nichtig macht. Und an dem Tag wurde viel über Strategie diskutiert. Was macht man eigentlich, wenn dieser internationale Global Governance Klimaprozess überhaupt nicht mehr funktioniert, was er paritätisch gesprochen ohnehin nie wirklich getan hat. Und eine der Erkenntnisse, die wir da hatten, war, das bedeutet, dass man jetzt gegen jedes einzelne fossile Projekt vorgehen muss und versuchen muss, diese Prozesse individuell zu stoppen, ob in der Lausitz oder in Mitteldeutschland neue Dörfer abgebaggert werden sollen, was ja in Deutschland auch noch passiert, was viele Leute nicht wissen. Oder ob in den USA Pipelines gebaut werden oder in der Türkei Kohlekraftwerke. Diese Dinge muss man eins nach dem anderen versuchen zu verhindern und dann versuchen, wie das die deutsche Anti-Atom-Bewegung dann am Ende geschafft hat, ein nationales Gesetz, zum Beispiel ein fossiles Moratorium, herbeizuführen und zu erkämpfen. Die globale klimadiplomatische Ebene war noch nie sehr effektiv. Das bedeutet, dass man sich von da tendenziell auch wegorientieren muss und gegen jedes konkrete fossile extraktivistische Projekt kämpfen muss. Das Ziel eines globalen Fossil Fuel Moratoriums, also ein Moratorium auf die Förderung neuer fossiler Brennstoffe, wäre zumindest mal ein interessantes. Das wird aber nicht im Rahmen der UN, der Klimarahmenkonvention umgesetzt. Eine Einschränkung muss ich aber noch hier machen. Ich komme historisch von der gipfelkritischen Seite der Zivilgesellschaft oder sozialen Bewegungen nicht. Ich komme aus der globalisierungskritischen Bewegung und eine meiner ersten großen politischen Erfahrungen war die Anti-WTO-Proteste 1999 in Seattle. Meine Perspektive auf die globalen Governance-Prozesse war eigentlich immer eine recht kritische, wo ich gesagt habe, da kommt eigentlich nur neoliberale Grütze oder gar nichts raus. Aber die Frage, die ich vorhin angesprochen habe, nämlich Klimafinanzierung. Wer legt wie viel Geld auf den Tisch im globalen Norden, um die Menschen vor allem im globalen Süden zu kompensieren, die jetzt schon an Klimafolgeschäden haben? Diese Frage lässt sich nicht auf der nationalen Ebene diskutieren. Und die globalen Klimagipfel sind so ziemlich der einzige Ort, wo man dieses, ich sag mal, Shaming der Länder des globalen Nordens nur ansatzweise effektiv betreiben kann. Und deswegen kommen wir jetzt zu einem ganz interessanten Punkt fürs nächste Jahr. Ich weiß, wenn man so aktivistisch in Deutschland aufgestellt ist, dann hat man vermutlich gerade eher die G20 nächstes Jahr im Blick. also diese Riesenproteste und Blockaden etc., die nächstes Jahr im Sommer in Hamburg stattfinden werden. Aber es wird nächstes Jahr in Deutschland noch ein weiterer Gipfel stattfinden. Der 23. Klimagipfel wird im November in Bonn stattfinden. Und zwar nicht unter der Präsidentschaft Deutschlands, sondern unter der Präsidentschaft Fidschis, eines kleinen Inselstaates, der in den nächsten paar Jahren oder Jahrzehnten mit ziemlicher Sicherheit verschwinden wird. Das ist eine ganz interessante Situation. Ein absaufender Inselstaat leitet eine Klimakonferenz in Deutschland, das heißt im Land des Braunkohleweltmeisters. Und da könnte man sich doch fast überlegen, ob man da die beiden Stränge, die ich erwähnt habe, kombiniert. Wenn in Bonn eine Klimakonferenz stattfindet, dann könnte man doch im November eine große Massenaktion Ende Gelände-Style im rheinischen Braunkohlerevier machen und damit sagen, hey, ihr sitzt da drin und verhandelt Bullshit, wir sind hier draußen und reduzieren die Emissionen und wir kämpfen dafür, dass die fossilen Brennstoffe im Boden gelassen werden. Und gleichzeitig ist die progressive und radikale Zivilgesellschaft in Bonn beim Gipfel und sagt, und weil Emissionsreduktionen nicht genug sind, sondern weil ihr auch Geld auf den Tisch legen müsst, zeigen wir jetzt mit dem Finger auf euch, ihr in Deutschland seid eines der reichsten Länder der Welt und ihr legt kein Geld auf den Tisch, ihr zieht euch aus eurer historischen Verantwortung zurück. Und deswegen zeigen wir hier mit dem Finger auf euch und sagen, ihr seid die Schuldigen, ihr müsst Geld auf den Tisch legen, ihr müsst Emissionen reduzieren, genau wie das die Ende Gelände gerade im rheinischen Braunkohlerevier vorexerzieren. Das finde ich mal eine interessante strategische Aufstellung für das nächste Jahr, denn eine Situation wie in Marrakesch, wo sowohl beim offiziellen Gipfel als auch bei den Bewegungsaktivitäten eigentlich vor allem geschwafelt wird, die möchte ich nicht nochmal haben. Denn der Klimawandel ist nicht nur eine der größten globalen Gerechtigkeitskrisen, vor der wir gestanden haben, er ist auch ein extrem akutes Problem. Wenn ich in den nächsten 10, 15 Jahren die Emissionen deutlich reduzieren, dann ist der Drops eigentlich gelutscht. Und deswegen können wir uns nicht nochmal so eine mäßige Veranstaltung in Marrakesch leisten.
Vielen Dank für diese energetischen Impulse. Klimaschutz bleibt Handarbeit, lokal, aber auch, wie wir gehört haben, auf globaler Ebene. Vielen Dank.
Ich danke euch und einen schönen Tag noch.
Wir sprachen mit Tazio Müller, dem Referenten für Klimagerechtigkeit und Energiedemokratie der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Thank you.
Das war auch schon wieder eine Stunde geborgte Zukunft auf Radio Frei. Wir hören uns hoffentlich wieder zur nächsten Ausgabe. Dann geht es um das dritte der globalen Nachhaltigkeitsziele: ein gesundes Leben für alle Menschen. Bis dahin verabschieden sich
Uwe
und Hermine. Bleibt immer schön neugierig, kritisch und gesund.